Verheiratete Frauen mochte sie nicht. Hausarbeit war ihr zuwider. Eine höhere Töchterexistenz, die man mit Stricken, Sticken, Musizieren und schöngeistiger Literatur verbrachte, war für Anita Augsburg wie
verbannt zu sein in die Enge des Hauses, um allen Familienmitgliedern zu dienen, allen Ausbeutungsobjekt für nichtige Dinge zu sein.
Sie wollte ihr Elternhaus in Niedersachsen so bald wie möglich verlassen. Offiziell für eine Lehrerinnenausbildung in Berlin. Heimlich absolvierte sie dort zusätzlich eine Schauspielausbildung und sollte in ganz Europa auf Theaterbühnen unterwegs sein. Als sie in Dresden ihre Schwester Amalie besuchte, die dort an einer Malschule lehrte, traf Anita Augsburg, zu diesem Zeitpunkt war sie 28 Jahre alt, auf eine Gleichgesinnte, Sophia. Sophia kommt aus Rotterdam, ist 21 und stammt aus der damals bereits berühmten Kunsthändlerfamilie Gautsticker. Beide Frauen sind sofort auf einer Wellenlänge. Sie verlieben sich ineinander, wollen künstlerisch aktiv sein und finanziell eigenständig. Sie fassen einen Plan. Sie wollen nicht nur zusammenleben, sondern auch gemeinsam als Unternehmerinnen arbeiten. Die Fotografie war in den 1880er Jahren ein relativ junger Kunstzweig und Beruf, der viele Menschen, die nach einer Herausforderung suchten, anzog. Gegenüber Frauen gab es im fotografischen Gewerbe keine traditionellen Schranken, zumal es noch keine festgelegten Ausbildungsvorschriften gab. Die Idee des Fotoateliers Elvira war geboren, benannt nach Prinzessin Elvira von Bayern. Wo also sollten Anita und Sophia ihr Fotoatelier gründen, wenn nicht in München? Die Wahl erklärte Anita Augsburg später so.
Von allen Großstädten erschien München als die geistig freiste, wenigstens vorurteilfreiste Stadt. Sie war schön gelegen, künstlerisch von höchster Bedeutung und es bestanden manche Beziehungen zu ausgezeichneten Persönlichkeiten, zu Theater- und Malerkreisen.
Ab nach München, hieß es im In- und Ausland. Man war damals davon überzeugt, dass der Aufbruch eines sogenannten neuen Menschen, ein Aufbruch in die Moderne, nur hier erfolgen würde. Tatsächlich lebten um 1900 in der Maxvorstadt und in Schwabing die bekanntesten Künstlerinnen und Künstler, Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Frauenrechtlerinnen des Deutschen Reiches, erzählt Ingvild Richardson, Literaturwissenschaftlerin und Kulturhistorikerin aus München. Seit 2010 forscht sie zu den Frauenrechtlerinnen und hat mehrere Bücher dazu veröffentlicht.
Da haben sie ganz gezielt zur Untermiete gewohnt, haben sich ausbilden lassen bei einem sehr bekannten Fotografenatelier damals, 6 Monate lang, und haben dann danach in der von der Tannstraße ihr Atelier eröffnet, Spezialität Kinderaufnahmen.
Kinder waren der Schreck der Fotografen, weil sie während der damals noch langen Belichtungszeiten oft nicht stillsitzen konnten oder gar wollten und sich nur allzu gern der fotografischen Tortur widersetzten. Geglückte Kinderaufnahmen waren also immer eine gute Empfehlung. Eine Fotografenzeitschrift zu jener Zeit hält Fotografinnen für diese Aufgabe sogar besonders geeignet.
Die weibliche Fotografin galt dem männlichen Kollegen nicht nur wegen der natürlichen Sympathie für Kinder überlegen, sondern auch wegen ihrer genauen Kenntnis des weiblichen Charakters und ihrer Kompetenz in Toilette- und Modefragen.
Die Neuigkeit der weiblichen Leitung sorgt für großes Aufsehen. Um was für Frauen es sich bei den beiden Fotografinnen tatsächlich handelt, muss sich rasch herumgesprochen haben. Sie tragen ihre Haare kurz. Tituskopf nennt sich der avantgardistische Kurzhaarschnitt. Und sie ziehen die in Künstlerkreisen angesagten langen Samtkleider an, ohne einschnürendes Korsett. Dafür lieber Kleider mit weichem Faltenwurf, mit kleinem Ausschnitt statt steifem Kragen. Sogar Männerkleidung tragen sie, sprich Hosen. Die Schriftstellerin Frieda von Bülow erinnert sich genau, wie außergewöhnlich ihre Freundin Sophia Gautsticker aussah.
Ein schlankes, feingliedriges Geschöpf in russischen Kniehosen, Gamaschen und russischer Bluse. Auf dem dunklen, kurzgeschnittenen Haar saß eine Wagnermütze. Ein schmales, feingeschnittenes Gesicht schaute unter der verwegenen Mütze vor, mit großen, dunklen, leidenschaftlichen und schwermütigen Augen.
Anita Augsburgs Erscheinungsbild hat der Schriftsteller Ernst Freiherr von Wolzogen festgehalten.
Eine schlanke, festgefügte Erscheinung in einem glatten, schwarzen Samtkleide, das zu ihrem feinen, geistvollen Kopfe mit der kühnen Adlernase vortrefflich harmonierte.
Die beiden Frauen rauchen, schwimmen in der Isar, reiten auf Pferden durch den englischen Garten, fahren Fahrrad und leben ihre lesbische Partnerschaft authentisch und offen. Absolut unüblich und selbst für das liberale München ein Novum.
Ich bin fürwahr kein Feind der holden Frauen, soweit sie rund sind, nett und appetitlich sind. Nur eines gibt es, was ich wirklich hasse. Das ist der Volksversammlungsrednerinnen der zielbewussten, tintenfrohen Klasse. Sie taugen nichts im Haus, nichts im Bette.
Bemerkte kein Geringerer als der politisch-liberale Ludwig Thoma, Redakteur im progressiven Simplicissimus. Thoma stand mit seiner männlichen Häme und den spezifischen Rollenerwartungen nicht allein da. Zahlreiche Karikaturen und Schmähgedichte beschäftigten sich mit dem Kampf um weibliche Rechte, deren Aktivistinnen man immer wieder unterstellte, einfach keinen Mann gefunden zu haben. Als Krönung eines Frauenlebens galt nun mal die Heirat. In dieses Weltbild passte keine Frau hinein, die zwar das Reiten im Damensattel gelernt hat, mit quergelegtem Bein und verdrehtem Körper, nun aber auf den bequemeren Sitz umsteigt und im Herrensattel sitzt, woraufhin kluge Ärzte sofort warnten.
Damit macht sich die Frau ihre Hüften kaputt. Diese werden dann zu breit.
Da sind sie bei Anita Augsburg aber gerade an die Rechte gekommen.
Und die Hüften der Männer? Werden die im Herrensattel dann nicht auch kaputt? Und bekommt nicht eine unsportliche, unbewegliche Frau viel eher dicke Hüften?
Sophia Hautsticker und Anita Augsburg wussten, wer erfolgreich werden will als Fotograf oder Maler, der muss die ganze Prominenz in sein Atelier reinziehen. Das Königshaus, Beamte, Offiziere, berühmte Theaterleute, die waren absolut strategisch orientiert, geschäftstüchtig, super schlau und intelligent.
Durch die guten Kontakte von Anita Augsburg zur liberalen Münchner Theater- und Opernszene tummelten sich bald Schauspielerinnen und Opernsänger vor ihren Kameras und verleihen dem Atelier eine Aura von Glamour. Das Geschäft floriert. Ein Besuch im Elvira gilt als äußerst modern und angesagt. Sogar die bayerische Königsfamilie lässt sich im Elvira ablichten. Die Wittelsbacher nehmen keinen Anstoß am unkonventionellen Lebensstil der lesbischen Frauen. Die Herrscherfamilie gehört zur besten Kundschaft. Das Renommee des Ateliers ist somit endgültig gesichert. Der Prinzregent wollte dem Volk Vorbild sein und propagierte bürgerliche Ideale und Lebensweisen, nicht unbedingt mit vollem Ornat als Staatsoberhaupt, sondern vielmehr als Ehemann und liebender Familienvater. Das Atelier Elvira bewies beträchtliches Einfühlungsvermögen und fotografierte Prinzen und Prinzessinnen mit ihrem Nachwuchs. Da waren sie wieder, die Kinderaufnahmen, von Beginn an ihr Erfolgsrezept. Schon bald weichen ihre Porträts von den üblichen ab. Bisher wollten Männer immer stattlich und bedeutend aussehen, bürgerliche Frauen dafür immer schön, emotional und brav. Hautsticker und Augsburg fotografieren anders. Je öfter selbstbewusste Münchnerinnen ihr Atelier besuchten, desto öfter inszenierten sie unterschiedliche weibliche Charaktere. Sie zeigen Schriftstellerinnen am Schreibtisch oder in ihren Arbeitszimmern. Die Frauen strahlen auf ihren Porträts Neugier und Weltoffenheit aus. Dichterinnen präsentieren sich mondän und elegant. Selbstbewusst lassen sie sich von Sophia Hautsticker fotografieren. Lasziv hingegossen, liegen sie in ihren Reformkleidern in der Chaiselongue, ihre Blicke frech, direkt in die Kamera gerichtet. Frauenrechtlerinnen wie Ika Freudenberg treten dafür grübelnd und ernst auf, oft unterstützt durch die Geste des aufgestützten Kopfes, die sogenannte Denkerpose, ein Motiv, das bis dato nur Männern, insbesondere Gelehrten, vorbehalten war. Die modernen Frauen entdecken ihr Selbst und das Atelier Elvira hilft ihnen dabei. Die Zeiten, in denen Frauen nichts als einen liebreizenden, sentimentalen oder melancholischen Typus darzustellen hatten, sind vorbei. Viele dieser neuen Porträts, die progressiv die Persönlichkeit dieser Frauen zum Ausdruck bringen, erscheinen in Zeitschriften der Frauenbewegung.
Die gesamte Crème de la Crème der Frauenrechtlerin in Deutschland hat sich in München im Atelier Elvira fotografieren lassen. Und das Atelier Elvira, das ist mein Fazit nach all meinen Forschungen, war die Keimzelle der deutschen Frauenbewegung. Sie haben damals schon gekämpft für Gleichstellung, Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, für Selbstverwirklichung. Alles das, was heute ist, das war alles längst schon von 1900. Vor allen Dingen fand ich, es war viel provokativer und viel mutiger, als es heute ist und viel besser vernetzt unter den Frauen. Und das hat tatsächlich das Münchner Atelier Anita Augsburg und Sophia, die waren einfach die Hauptfiguren für ganz Deutschland.
Anita Augsburg beginnt sich als Frauenaktivistin zu engagieren. Sie wird Stammgast im beliebten Ausflugslokal Isarlust auf der Praterinsel in München, dort, wo heute der Deutsche Alpenverein sitzt. Die männliche und weibliche Literaturszene geht im Isarlust ein und aus. Anita Augsburg hält dort nicht nur Lesungen, zum Beispiel über die Hörigkeit der Frau, sondern wirbt auch mit einer Petition an den Deutschen Reichstag für die Zulassung von Frauen an deutschen Universitäten.
Natürlich hat die Polizei davon Wind bekommen, weil es verboten war, dass Frauen sich politisch in Bayern engagieren. Das war erst nach 1900 erlaubt. Und Anita Augsburg hat es aber trotzdem gemacht und ist auch regelmäßig zitiert worden aufs Polizeipräsidium. Sie ist aber nicht hingegangen und hat Sophia Rautzicker hingeschickt, ihre Lebenspartnerin. Und dann ist auch überliefert, wie die Polizei dann Sophia Rautzicker erklärt, dass es doch verboten ist in Bayern, dass Frauen sich politisch engagieren. Dann hat die Sophia Rautzicker sich aber irgendwie rausgeredet und hat gesagt, ja, das ist doch alles gar nicht so schlimm, was sie hier machen und so weiter. Die haben einfach immer runtergespielt und haben die Polizei in der Nase rumgeführt. Das haben sie ganz gezielt gemacht. Und sie hatten eben dann auch ihren ganzen Kreis um sich, der künstlerischen Moderne, die Frauen und Männer, die das alle mitgetragen haben.
Ein Spezifikum der Frauenbewegung ist, dass es uns gelungen ist, auch prominente Männer für die Bewegung zu begeistern.
Hält Sophia Rautzicker stolz fest und meint damit vor allem die Jugendstilkünstler Hermann Obrist und August Endell, den Lyriker Rainer Maria Rilke, den Schriftsteller Ernst Freiherr von Wollzogen sowie den Dichterphilosophen und berühmten Sozialökonomen Max Haushofer. Alle engagieren sich für die Belange und progressiven Ideen der Frauenbewegung. Im Oktober 1899 findet in München der erste Bayerische Frauentag statt. Organisiert wird er von dem Verein für Fraueninteressen. Seine Mitglieder treffen sich immer wieder im Atelier Elvira zu Besprechungen. Max Haushofer hält einen wegweisenden Vortrag über das Erwerbsleben der Frau.
Nun ist anzunehmen, dass die weibliche Arbeit nur dann geringer bezahlt wird als die männliche, wenn sie der männlichen nicht gleichwertig ist.
Wieso lassen sich die Frauen das eigentlich gefallen, dass sie sich geringer bezahlen lassen? Damit geben sie ja zum Ausdruck, dass sie nicht so gut sind wie die Männer. So was hat er gesagt. Und hat gesagt, da sind die Frauen ja selber schuld, wenn sie nicht auf die Barrikaden gehen. Das war 1899.
Ohne sich um das Recht der Frauen zu kümmern, wird sich nie etwas im Deutschen Reich ändern,
meint Anita Augsburg und geht nach Zürich, um dort Jura zu studieren. In der Schweiz ist das möglich. In Deutschland sollte es noch Jahre dauern, bis Frauen zum Studium zugelassen werden.
Dann hat sie das tatsächlich geschafft, noch vor Rosa Luxemburg, die war schon vor ihr da, promoviert zu sein, 1897. Die hat das völlig durchgezogen. Knallhart, Anita Augsburg, sehr diszipliniert. Natürlich, muss man auch sagen, irgendwie auch genial. Erste promovierte deutsche Juristin, aber in der Schweiz. Tatsächlich hat sie dann 1908, als es Frauen erlaubt war, in Bayern Mitglieder von politischen Vereinen zu werden, hat sie den Verein für Frauenstimmrecht in Bayern gegründet und hat sich fortan nur, bis es das Frauenwahlrecht dann 1918 gab, in Bayern und Deutschland, nur dafür eingesetzt und ist vor allen Dingen Anita Augsburg zu verdanken, dass wir das in Deutschland haben.
Das Studium hat Anita Augsburg verändert. Aber auch Sophia hat sich in der langen Zeit der Trennung weiterentwickelt. Sie gehen im Guten auseinander. Anitas Lebensgefährtin für die kommenden Jahrzehnte wird die Hamburgerin Lida Gustava Heimann, die sie auf dem Internationalen Frauenkongress in Berlin kennenlernt. Lida schwärmt über ihre allererste Begegnung mit Anita.
Die ersten Worte, die ich von Anita Augsburg vernahm, lauteten: Wo ist das Recht der Frau? Diese mit Kraft und selten klangvoller Stimme in den mächtigen Saal gerufene Frage traf mich tief. ließ mich aufhorchen und aufschauen. Die Klarheit ihrer frei gehaltenen Rede, die Schärfe ihrer Beweiskraft und hernach in der Diskussion die kompromisslose Verteidigung der von ihr aufgestellten, von anderen angezweifelten Behauptungen, das alles imponierte mir restlos. Hier vereinte sich starkes Selbstbewusstsein mit einer völlig natürlichen, uneitlen Art, sich zu geben. Alles in allem ein kraftvoller Mensch. Jahrzehntelange Freundschaft und Lebensgemeinschaft haben mich an der Richtigkeit meines ersten Eindrucks niemals zweifeln lassen.
Sophia Hautsticker findet in Ika Freudenberg, der Vorsitzenden des Münchner Vereins für Fraueninteressen, eine neue Partnerin. Anfang des 20. Jahrhunderts war Sophia Hautsticker Herrin über ein Kleinunternehmen mit mehreren Angestellten. Seit der Trennung von Anita führte sie das Atelier allein weiter. 1907 überschrieb Anita ihren Anteil des Ateliers an Sophia. Für Anita war die Fotografie im Atelier im Nachhinein betrachtet nur eine Übergangsstation. Das Atelier nach außen hin zu vertreten und sich um die Gäste zu kümmern, war Aufgabe von Sophia Hautsticker, denn Anita Augsburg mochte das höfliche Geplänkel mit den Kunden nicht. Sie gestand:
Bitte freundlich, nicht so bös dreinschauen oder bitte lächeln. Diese nichtssagenden Verbindlichkeiten zu machen, nein, das lag mir nicht. Lieber betätigte ich mich in der Dunkelkammer und in der Administration.
Nach ihrem Jurastudium schließt sich Anita Augsburg dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung an. Ihr Kampf gilt national und international dem Frauenwahlrecht und dem Pazifismus. Sophia Hautsticker dagegen wird als erste Frau zur königlich-bayerischen Hoffotografin ernannt. Je nach Geschäftskonjunktur sind bis zu 8 Personen im Atelier Elvira tätig. In der Hochsaison vor Weihnachten beschäftigt sie noch zusätzliche Aushilfskräfte. Fotografie bedeutet für Sophia in erster Linie die Möglichkeit einer beruflichen Qualifikation. Dafür setzt sie sich ein, indem sie in München eine Ausbildung für weibliche Lehrlinge im grafischen Gewerbe ins Leben ruft und selbst bevorzugt Mädchen ausbildet. 1886 war es, als die damals 28-jährige Anita Augsburg und die 21-jährige Sophia Hautsticker von Dresden nach München gezogen sind. Innerhalb von 12 Jahren ist aus den beiden Berufsanfängerinnen eine echte Marke geworden. Die eine ist die berühmteste Juristin im Deutschen Reich und die andere die berühmteste Fotografin. Damals war die große Zeit der Atelierfotografie. Viele Fotografen wurden schnell reich. Auch das Atelier Elvira florierte. Hautsticker und Augsburg wollten und konnten sich einen Prachtbau leisten. Obwohl die beiden Gründerinnen des Elvira kein Liebespaar mehr waren, teilten sie sich noch eine Wohnung und beauftragten den jungen Architekten August Endell, für sie ein neues Atelierhaus zu errichten und zu gestalten. In engem Austausch mit Hautsticker und Augsburg arbeitete Endell an der Fassade des Ateliers. Es waren nie dagewesene Formen und Strukturen. Ein plastisches Jugendstilornament, 13 Meter breit und 7 Meter hoch. War es ein Drache oder ein fantastisches lilafarbiges Seepferdchen oder eine weibliche Figur mit zurückwehendem Haar? Polypen-Rokoko, sagten die einen, Drachenburg die anderen.
Das Ding war plötzlich da und das war natürlich der Superskandal in München zuerst. Und der Architekt über Nacht berühmt, aber nicht dafür, was er so toll gemacht hat, sondern was hat der denn dahingestellt? Was mutet der uns hier zu? Also selbst für München ist das zu viel, ja. Aber es war da und heute gilt es weltweit als eines der berühmten Jugendstil-Dokumente, Häuser. Es ist ein Symbol der Münchner Frauenbewegung.
Tatsächlich kann man die grellgrüne Fassade mit ihren lilafarbigen Ornamenten, ein schreiender Blickfang im gutbürgerlichen Ambiente, als Symbol des Aufbruchs, der Unabhängigkeit und der Emanzipation sehen, auch wenn sich weder Anita Augsburg noch Sophia Hautsticker oder August Endell je zur Bedeutung des Ornaments öffentlich geäußert haben. Der Skandal um die Fassade bringt Kundschaft und macht das Atelier Elvira noch bekannter. Allerdings nicht lang. Für die Nationalsozialisten war die Fassade des Ateliers nichts anderes als entartete Kunst. Der Jugendstildrache musste auf Anordnung der Nationalsozialisten herausgehauen werden. Die Löcher wurden ausgefüllt und das lila-grüne Haus sollte unauffällig gestrichen werden. Da jedoch der neue Putz eine andere Saugfähigkeit hatte als der alte, schimmerte der Drache viele Jahre in geisterhafter Silhouette, wenn man so will, als unsterbliches Werk an der Fassade durch.
Anita Augsburg stand auf der Todesliste der Nationalsozialisten und ist schon ganz früh von den Nationalsozialisten auf antisemitischen Flugblättern, ist sie mit drauf, mit einer angeblich jüdischen Nase oder angeblich jüdischen Physiognomie. Und Anita Augsburg hat schon 1923 einen Artikel geschrieben über das Tun hier der Nationalsozialisten in München, hat das beschrieben und sich gewundert, wieso die Leute das nicht merken und agieren.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, befinden sich Anita Augsburg und ihre Lebenspartnerin Lida Gustava Heimann gerade auf einer Mittelmeerreise und begeben sich sofort nach Zürich ins Exil.
Es wäre Wahnsinn gewesen, uns den Hitler-Schergen auszuliefern, diesen sadistischen Psychopathen. Gewalt kann niemals durch Gewalt überwunden werden, sondern nur durch Vernunft und Geist. Diese einzig richtige Erkenntnis hat sich nicht rechtzeitig durchsetzen können. Eine in ihrer Mehrheit dem Wahnsinn verfallene Menschheit ist weder durch Verstand noch Vernunft zu meistern. Sie muss letzten Endes an ihrer eigenen Torheit zerschellen. Stirb und werde.
Anita Augsburg stirbt, krank und verarmt, 1943 in ihrem Exil in Zürich. Sophia Hautsticker schon 1924, mit nur 59 Jahren in München. Im April 1944 zerstört ein Fliegerangriff das Atelier völlig. Die einstige Keimzelle der Frauenbewegung in München ist ausgelöscht und damit auch der größte Teil der Erinnerung an sie.
Alle müssen sehen, was für tolle Frauen das gab, und wir können alle daran lernen und mit deren Rezept, Erfolgsrezept, vielleicht auch so erfolgreich werden wie die. Wir müssen Wissenschaftlerin sein, wir müssen Schriftstellerin sein, wir müssen alles sein, wir können alles sein. Und das war mir ganz wichtig zu zeigen, dass es mal eine Zeit gab, schon vor 1900, mit einer großen Liberalität, Demokratie. Und dass man daran anknüpfen muss, München könnte daraus so viel machen, ja, und auch als Werbung für seine Stadt, und das vermisse ich einfach.
Heute steht an der Stelle des Ateliers Elvira in der Münchner von der Tannstraße das amerikanische Konsulat. Einzig der Sophia-Hautsticker-Park, die Anita-Augsburg-Allee und eine nach Augsburg benannte städtische Berufsoberschule erinnern an die Pionierinnen der Frauenbewegung, die sich vehement einsetzten für Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Bildung und Beruf für Frauen. Themen, die auch heute noch aktuell sind. Genauso wie Anita Augsburg es in ihrer Nationalhymne der Frauen von 1912 gedichtet hat.
Nur ein Land, das seine Frauen frei und gleich und würdig stellt. Nur ein solches Land strebt aufwärts, steht voran in aller Welt.